Lass mich zu Beginn nochmal ein kurzes Gebet sprechen. Unser Herr, die Seligkeit, nach der die Propheten Ausschau gehalten haben, auf die die Engel gern schauen wollten, die hast du uns in deinem Sohn Jesus Christus offenbart. Vielen Dank dafür. Herr Jesus, du bist in Schwachheit gekommen. Das bedeutet, dass du auch in meiner Schwachheit wirken kannst, mir helfen kannst, dieses Wort, das wir uns heute anschauen wollen, in Klarheit zu verkünden. Darum bete ich dich. Amen. In diesen Gemeinschaftsgottesdienstpredigten in dieser Adventszeit haben wir uns Titel angeschaut. Titel, mit denen unser Herr Jesus Christus im Alten Testament angekündigt wurde. Wir haben uns den Menschensohn angeschaut. Der Prophet Daniel spricht von diesem Menschensohn als jemand, der göttliche Autorität hat und über einem Reich ist, das in Ewigkeit besteht. Wir haben uns den Friedefürst angeschaut, der Friede bringt, der fest bleibt, auch in schweren Zeiten. Und wir haben uns den Immanuel angeschaut, Jesus, die Verkörperung des Zuspruchs, Gott ist mit uns. Und heute wollen wir diese kleine Adventsserie abschließen, indem wir uns Gedanken darüber machen, was es bedeutet, dass Jesus der Gottesknecht ist. Jesus als Gottesknecht. Und viele der Bezeichnungen im Alten Testament für Jesus vermitteln ja oftmals etwas Königliches, etwas Kraftvolles. Und das ist gar nicht so verwunderlich, weil Jesus ist ja der Messias und der Messias sollte auch ein großer König, ein großer Retter sein. Und das scheint dieser Titel, diese Bezeichnung Gottesknecht auf den ersten Blick gar nicht so gut reinzupassen. Das ist auch ein ziemlich starker Kontrast, König und Knecht. Und doch verkündigen wir mit voller Überzeugung beide Aspekte und auch zu Recht, weil wir wissen, dass in Jesus dieses König und Knecht keinen Widerspruch darstellt, sondern vielmehr zu einer wundervollen Ergänzung führt. Jesus tritt als König und als Knecht zugleich auf. Im Alten Testament werden immer wieder Personen als Gottes Knechte bezeichnet. Gott spricht Personen als Knecht an, da ist zum Beispiel Mose oder David, auch sogar ein heidnischer König, Nebukadnezar, wird von Gott als sein Knecht bezeichnet. Und ganz grundlegend können wir also sagen, ein Gottesknecht oder ein Knecht Gottes, er ist ein Werkzeug in Gottes Hand, durch den Gott seinen Plan umsetzen möchte. Und damit identifiziert sich Jesus auch, wenn er in Johannes 4, Vers 34 sagt: Meine Speise ist es, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Der Gottesknecht steht im Auftrag Gottes. Jetzt gibt es aber natürlich noch viele andere Aspekte, die Jesus von diesen anderen Gottesknechten abhebt. Man könnte sagen, er ist der ultimative Gottesknecht. Und was das bedeutet, wollen wir jetzt in diesen nächsten 20 Minuten ein bisschen genauer anschauen. Wir wollen das in zwei Punkten tun. Der Ausgangspunkt wird der Prophet Jesaja sein. Jesaja ist derjenige, der diesen Gottesknechtstitel wirklich ausführlich behandelt. Er gibt uns ein facettenreiches, ein tiefgreifendes, ein auch sehr emotionales Bild von diesem Gottesknecht. Und Jesaja gibt uns auch zu verstehen, warum der Gottesknecht überhaupt notwendig ist. Und das soll der erste Punkt sein. Warum wir den Gottesknecht brauchen, weil erst wenn wir diese Notwendigkeit für den Gottesknecht wirklich klar vor Augen haben, können wir auch richtig verstehen und uns auch wirklich daran freuen, an diesem Stellenwert, dieser Verheißung des Gottesknechts. Und das ist der zweite Punkt, was uns der Gottesknecht schenkt. Also, warum wir den Gottesknecht brauchen und was uns dieser Gottesknecht tatsächlich schenkt. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, warum wir den Gottesknecht brauchen. Wie gesagt, diese Bezeichnung Gottesknecht findet ihren Höhepunkt in der Botschaft von Jesaja. Und jetzt ist aber erstmal die Frage, okay, wie kommt es zu diesem Höhepunkt? Was geschieht davor? Und das ist eine ziemlich zentrale Frage, wenn es um die Notwendigkeit von diesem Gottesknecht geht. Fangen wir mal mit einer ganz grundlegenden Beobachtung an. Das Buch Jesaja ist ein sehr großes Buch. Es hat sehr viele Worte des Gerichts und auch sehr viele Worte der Hoffnung. Und man kann dieses Buch in zwei große Teile aufteilen. Und dieser zweite Teil fängt bei Kapitel 40 an. Und es ist dieser zweite Teil, wo Jesaja diesen Gottesknecht über mehrere Kapitel hinweg wirklich näher vorstellt. Und dieser zweite Teil des Buches fängt mit sehr bewegenden Worten an. Lasst uns dazu mal Jesaja 40 aufschlagen und diese ersten zwei Verse darin lesen. Jesaja 40, die Verse 1 bis 2. Jesaja 40, Verse 1 bis 2. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Und eine erste Sache, die wir hier direkt feststellen können: Der Gottesknecht tritt bei Jesaja in eine Umgebung auf, wo Trost nötig ist. Trost und Rettung. Und zwar kein billiger Trost, wie wir ihn vielleicht manchmal erleben oder vielleicht sogar geben. Das ist nicht ein dahingesagtes, das wird schon wieder. Nein, hier geht es um etwas viel Tieferes. Er spricht hier Trost über ein Volk aus, über eine Nation, Israel, die tief in den Folgen ihrer vielen Sünden feststeckt. Als von Gottes erwähltes Volk hatte es die Aufgabe, den Weg zu gehen, den Gott ihnen vorgezeichnet hat. Sie sollten entsprechend des Bundes der Gebote leben, die Gott ihnen gegeben hat. Und sie hatten auch eine gewisse Funktion in der Welt. Sie sollten als Zeugnis leben für die Herrlichkeit Gottes unter den Nationen. Gewissermaßen ein Licht sein, das auf Gottes Herrlichkeit leuchtet, zeigt, in einer dunklen Welt. Und was wir in Jesaja sehen ist, sie haben das komplette Gegenteil getan. Sie haben sich Gott abgewendet, ihm den Rücken zugekehrt und dieses Licht für die Heiden ist selber zu Finsternis verkommen. Israel wird als eine zerstörte Nation dargestellt, in der Knechtschaft, im Exil. Und wenn nicht einmal dieses Volk Israel Gott die Treue halten kann, wie können dann all die anderen heidnischen Nationen bestehen? Wer ist in der Lage, eine zerstörte Nation zu trösten? Wer ist in der Lage, Licht für eine dunkle Welt zu sein, Hoffnung zu bieten, die Substanz hat? Und es ist wichtig, diese aussichtslose Lage sowohl für Israel als auch für die heidnischen Nationen, also eigentlich für die ganze Welt, vor Augen zu haben. Weil auch heute noch die Welt auf sich allein gestellt von Aussichtslosigkeit durchdrungen ist. Und daran ist nicht irgendwie einfach ein äußerer Umstand schuld, sondern unser eigenes sündiges Herz. Ich glaube, in dem Moment, wo wir merken, dass diese böse Welt nicht einfach irgendwo da draußen ist, sondern so oft in unserem eigenen Herz, müssen wir uns eingestehen, dass wir vor Gott nicht bestehen können, aufgrund unserer Sünde. Die Finsternis, die uns so oft umgibt, ist menschengemacht und sie quält uns oft. Und in diese Finsternis kommt der Gottesknecht. Der Gottesknecht tritt in eine Welt, die Trost und Erlösung braucht. Und vielleicht empfindest du gerade Aussichtslosigkeit in deinem Leben. Vielleicht drückt dich derzeit deine eigene Sünde, deine eigene Sündenlast. Fühlst du dich vielleicht erschöpft und ausgelaugt? Schaust du auf diese Weihnachtstage vielleicht gar nicht so mit Freude? Vielleicht bist du gerade in einer Lage, wo du diese Worte aus Jesaja 40, Vers 1 so herbeisehnst. Tröstet, tröstet mein Volk. Matthias hat es letzte Woche in seiner Predigt diese Problematik so treffend dargestellt. Da werden wir in dieser Weihnachtszeit von so vielen Seiten dazu aufgefordert, freu dich, freu dich, freu dich. Aber was ist, wenn da keine Freude ist, sondern Schmerz? In Sünde und Schwachheit ist es so ermutigend, auf diesen Gottesknecht zu schauen, weil er wurde zur Sünde und zur Schwachheit, um uns zu erlösen. Der Blick auf den Gottesknecht ist so wertvoll, weil wir dann sehen, was es Jesus tatsächlich gekostet hat, um uns zur Erlösung und wahre Erfüllung zu bringen. Und darum lasst uns zum zweiten Punkt kommen, was uns der Gottesknecht schenkt. Die Mission vom Gottesknecht war es letztendlich, die Menschen wieder in eine gute Beziehung mit Gott zu führen. An einer Stelle in Jesaja spricht der Herr zum Gottesknecht und sagt ihm, dass er ihn zum Bund für sein Volk macht. Und er spricht hier nicht von einer Formalie. Ein Bund ist nicht nur eine Formalität. Vielmehr ist er die Grundlage für die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das sehen wir immer wieder in der Bibel. Der Gottesknecht wird also als das Fundament angesehen, auf dem unsere Beziehung zu Gott gegründet ist. Und das ist eine ganz grundlegende Wahrheit für uns Christen. Wir bekommen durch Jesus eine Beziehung zu Gott. Wir dürfen tatsächlich kommen. Aber wie hat Jesus diese Grundlage geschaffen? Wie kann es sein, dass Sünder sich dem heiligen Gott nähern dürfen? Lass uns dazu ein paar Verse aus Jesaja 53 lesen. Jesaja 53, die Verse 2 bis 5. Jesaja 53, 2 bis 5, da lesen wir über den Gottesknecht. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die englische Schriftstellerin Jane Austen zeigt in ihrem Roman Stolz und Vorurteil auf, wie schnell es passieren kann, dass man eine ganz falsche Wahrnehmung von einer Person entwickeln kann. Und wie hartnäckig diese Fehlwahrnehmung oft bestehen bleiben kann. Da ist eine Frau namens Elizabeth Bennet und sie ist lange davon überzeugt, dass ein gewisser Mann namens Mr. Darcy arrogant und stolz ist und sehr viele Vorurteile hat, besonders gegenüber ihr. Und der Roman ist ziemlich lang und wir sehen, wie viel Zeit und Aufklärung es braucht, bis sie letztendlich feststellt, dass sie sich vollkommen getäuscht hat. Dieser Mann, den sie für verabscheuungswürdig gehalten hat, ist eigentlich sehr, sehr liebenswert und sie muss schließlich feststellen, dass sie eigentlich stolz war und Vorurteile gehabt hatte. Und eine ganz ähnliche Situation finden wir in diesen Versen. Stolz und Vorurteil, das sind zwei sehr treffende Beschreibungen der Betrachter des Gottesknechts. In diesen Versen 2 und 3. Sie schauen auf den Gottesknecht, haben aber doch eine vollkommen falsche Wahrnehmung von ihm. So, was ist das Erscheinungsbild vom Gottesknecht? Er schoss auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Und Vers 3 schließt dann mit den Worten, darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und dass diese Entstellung, von der wir hier lesen, und auch die Ablehnung nicht einfach nur Prophezeiung geblieben ist, sondern tatsächlich geschehen ist, das zeigt uns auch die Weihnachtsgeschichte. Der Sohn Gottes wird Mensch. Paulus schreibt, er nahm Knechtsgestalt an, er wird als Baby geboren, in eine Krippe gelegt, weil kein Platz mehr in der Herberge war, weil sie abgelehnt wurden. Der Sohn Gottes gehört nicht in eine Krippe, nicht mal ein normales Baby gehört in eine Krippe, Futter gehört in eine Krippe. Und da liegt jetzt der Sohn Gottes in dieser Krippe. Wie demütigend. Und bevor er überhaupt sprechen kann, erfährt er hier schon Ablehnung. Da ist kein Platz in der Herberge. Wenig später muss diese kleine, frisch gebackene Familie abhauen nach Ägypten, weil König Herodes dieses Kind töten möchte. Schon von Geburt an begegnen Jesus Ablehnung und Feindschaft. Aber genau das ist der Weg, den Jesus gehen möchte. Er ist wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich und wird für nichts geachtet. Aber es gibt noch eine andere Gruppe in dieser Weihnachtsgeschichte, die auftritt. Das sind die Weisen aus dem Morgenland. Die verhalten sich irgendwie anders, weil sie beten dieses Kind an. Es ist so ein starker Kontrast. Diese Betrachter hier in der Jesaja-Stelle und die Weisen aus dem Morgenland. Ablehnung und Anbetung. Ja, woran liegt es, dass hier diese Betrachter den Gottesknecht ablehnen? Es liegt an der Fehlwahrnehmung von ihnen. Es ist diese falsche Annahme, dass die Krankheit und die Schwachheit und die Sünde und die Hässlichkeit tatsächlich dem Gottesknecht gehören, weil das stimmt nicht. All diese schlimmen Dinge gehören eigentlich denen, die ihn verachten. Und zu dieser Erkenntnis kommt diese Sprecherstimme in Vers 4 dann auch, in Jesaja 53. Schaut mal auf diese auf diesen Perspektivenwechsel, der hier stattfindet. Während vorhin die Haltung dieser Betrachter gegenüber dem Gottesknecht im Fokus stand, wird jetzt dargestellt, was der Gottesknecht für seine Betrachter tut. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und ich habe es ja gerade eben immer wieder von den Betrachtern des Gottesknechts gesprochen. Wir können es viel persönlicher sagen. Es sind wir, die hier beschrieben werden. Die Dinge, für die wir den Gottesknecht verachten oder verachtet haben, sind genau die Dinge, die er von uns genommen hat. Jesus stirbt für seine Verachter, er stirbt für seine Feinde. Und diese Wahrheit finden wir auch immer wieder im Neuen Testament. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 9, wir wurden mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Und es ist so eine einzigartige Botschaft des Christentums. Mythen und Bücher und Filme erzählen uns viele Heldengeschichten, wo Menschen sich tatsächlich für andere Menschen aufopfern. Es sind diese anderen Menschen, es sind Freunde, es sind Familie, Schwache, Unschuldige. Aber wer würde sich für einen Schwerverbrecher hingeben? Wer würde sich für seine Feinde aufopfern? Es ist nur einer. Es ist der Gottesknecht. Jesus trägt die Schuld derer, die ihn verachten. Und unser Blick ist so verblendet, dass wir meinen, er ist der Verfluchte. Dabei sind eigentlich wir es. Wir, die wir der Verachtung würdig sind, verachten den, der eigentlich vollkommen ist. Das Verabscheuenswürdige, das an Christus haftet, es kommt von uns. Er hat es auf sich genommen. Und vor Pilatus und vor seinen Anklägern und am Kreuz bleibt er still. Wie ein Lamm, sagt Jesaja in Vers 7, das zum Schlachten geführt wird. So ertrug er alles ohne Widerspruch. Und ich glaube, hier finden wir eines der wahrscheinlich wichtigsten Prinzipien des christlichen Glaubens. Wahre Kraft liegt darin, Schwachheit anzunehmen, sich aufzuopfern. Das ist das, was Jesus getan hat am Kreuz. Aber genauso schon in der Weihnachtsgeschichte. Der herrliche Sohn Gottes kommt als Mensch in Schwachheit auf diese Welt, Schwachheit anzunehmen als Zeichen wahrer Kraft. Sich für andere Menschen hingeben als Zeichen von Stärke. Ich komme zum Schluss. Am Anfang haben wir diese Worte aus Jesaja 40 gelesen, tröstet. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und ich hoffe, du siehst, wie Jesus, der Gottesknecht, diese Aufforderung tatsächlich vollkommen erfüllt. Er ist es, der stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist, damit wir ewiges Leben haben können. Er hat so viel Leid und Schmerz getragen. Er weiß, wie es ist, zu leiden. Er kann mit dir mitfühlen in schweren Lagen. Er wurde absolut schwach für uns, damit wir Trost und Frieden haben können. Ob die Weihnachtstage schön oder nicht so schön verlaufen, diese Tatsache steht fest. Was steht am Ende? Am Ende der Schwachheit steht Triumph. Jesaja schreibt in Kapitel 53, Vers 10, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Nachdem sich der Gottesknecht aufgeopfert hat, wird er leben und wir mit ihm. Er hat uns zu seinen Nachkommen gemacht. Darum lasst uns auch als seine erlösten Nachkommen dieses Prinzip, das er umgesetzt hat, ebenfalls in unserem Leben umsetzen. Wahre Stärke besteht darin, sich für andere hinzugeben. Ich möchte noch mit uns beten. Unser Jesus, unser Gottesknecht, es ist so erstaunlich, dass du wirklich Mensch geworden bist, um uns zu erlösen. Dass du dich erniedrigt hast bis zum Tod. Wir wollen dich dafür preisen. Wir wollen dir Danke sagen. Und auch Danke sagen dafür, dass du uns nicht nur erlöst hast, sondern auch jetzt als Nachkommen hast. Und wir wollen als deine Nachkommen auch dir nachfolgen. Die Erlösung soll die Kraft sein, die Grundlage unseres Lebens und auch die Freude, wie auch immer die Umstände sind. Bitte hilf uns dabei, dass es immer mehr in unserem Leben geschieht. Amen.